Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Hallo und herzlich willkommen im Podcast der NOZ Medien über den VfL Osnabrück. Sie hören heute die 70. Ausgabe des Brückengeflüsters. Länderspielpause, da könnte man meinen, es geht beschaulich zu, aber für unsere beiden Gäste ist eigentlich immer was zu tun. Für Julius Ohnesorge, den Leiter des Lizenzspielerbereichs, hat vor kurzem der Managerlehrgang an der DFB-Akademie begonnen. Außerdem per Internet dazugeschaltet ist heute René Flägel, der Teammanager des VfL und damit Nachfolger von Julius Ohnesorge. Beide sind wegen der Corona-Regel nicht im Studio dabei, aber auf Abstand hier im Studio darf ich begrüßen meinen geschätzten Kollegen Stefan Alberti und ich bin Johannes Kapitzer. Der VfL ist auf dem Höhenflug, Julius und René. Die erste Aufgabe der letzten Tage war wahrscheinlich Gewichte zu kaufen, damit keiner abhebt von den Jungs.
Ja, erstmal von meiner Seite vielen Dank für die Einladung und freut mich hier zu sein. Direkt zu deiner Frage, ich glaube, das ist war bei uns gar nicht der Fall, dass wir da Angst davor haben müssen, dass die Jungs anfangen abzuheben. Ich glaube, wir zeichnen uns alle dadurch aus, dass wir uns sehr gut selbst einschätzen können und dass es aktuell eher darum geht, auf die Punkte zu schauen und die liegt bei 13, das hat der Trainer so schön gesagt und für mich zum Beispiel gedanklich im Kopf zähle ich eigentlich immer nur von den 40 runter, also jetzt weiß ich, dass wir noch 27 Punkte brauchen, um in ein einigermaßen sicheres Ufer zu gelangen und dementsprechend denken, glaube ich, auch die Jungs und insgesamt der gesamte Sportbereich bei uns, sodass da keinerlei Risiko besteht, dass irgendwer abhebt bei uns.
Die aktuelle Tabelle steht oder hängt jetzt nicht in der Kabine?
Nein, das ist nicht der Fall. Also erstmal eingangs auch von mir, vielen Dank für die Einladung. Mich auch eine Premiere, hier in einem Podcast dabei zu sein. Und ich kann mich den Worten von Julius auf jeden Fall anschließen. So habe ich in den letzten 3 Monaten das gesamte Team auch wahrgenommen. Alle sehr, sehr bodenständig wissen, was das Ziel ist. Und ich glaube, da bedarf es keiner weiteren Gewichte, die wir jetzt für die Spieler besorgen müssen.
Der Sportdirektor hat auch nicht angeordnet, dass jetzt aus allen Zeitungen die Tabellen ausgeschnitten werden, damit keiner drauf gucken kann.
Nein, klar, für den Moment ist es natürlich ein schönes Bild, uns da zu sehen. Und man merkt natürlich auch im Umfeld, dass die Leute das begeistert und sie dann auch diese Tabellenstände gerne mal öffentlich zur Schau stellen. Für uns hat das dann weniger Bedeutung, denn wir fokussieren uns eher auf die Punktzahl und die ist wichtig und da geht es dann dran weiterzuarbeiten.
Hat Daniel Thune denn eine WhatsApp oder SMS geschickt jetzt zum aktuellen Geschehen? Ist da was gekommen?
Gekommen ist per WhatsApp nichts. Ich habe zumindest wahrgenommen, dass er während der Pressekonferenz darauf angesprochen worden ist und er sich natürlich gefreut darüber hat, dass wir so positiv in die Saison gestartet sind und uns weiterhin alle Daumen drückt. Aber einen persönlichen Kontakt gab es in der Form jetzt nicht.
Daniel Thune wird ja der Satz zugeschrieben, dass ein Teammanager, in dem Fall Julius Ohnesorge war es noch zu seiner Zeit, nicht nur Ikea-Betten aufbauen kann. Julius, was ist da dran? Was muss man sich darunter vorstellen? Man sieht, es geht auch mal bodenständig zu in so einem Job.
Ja, bei uns geht es sehr bodenständig zu. Die Ikea-Betten, das spielt ja wahrscheinlich darauf an, dass wir in unserem Besprechungsraum damals und in unserem Aufenthaltsraum am seitlichen Gebäude hier in der Illershöhe so eine Art Ruheraum eingerichtet haben. Und da gehört es dann auch mal dazu, über seine Aufgaben hinaus oder über sein Tätigkeitsfeld hinaus auch mal die Schraube einen Schraum anzulegen und das Bett zusammenzuschrauben. Ich glaube, das gilt aber nicht nur für mich, sondern für alle, die bei uns im Funktionsteam arbeiten, dass jede Funktion, die wir haben, sei es Physiotherapeut oder Zeugwart, nicht nur auf seinen Bereich eingeschränkt ist, sondern jeder sich über das Normalmaß hinaus auch in weiteren Dingen einbricht, sei es die Bälle zu holen, Schiedsrichter zu sein beim Trainingsspiel oder wie Mario einfach für gute Laune im Trakt zu sorgen.
Mario Richter, der Zeugwart, den du angesprochen hast. René, welchen Schraubenzieher musstest du schon in die Hand nehmen oder wofür musstest du ihn in die Hand nehmen oder ist das bei dir noch gar nicht vorgekommen?
Tatsächlich ist das bei mir auch vorgekommen, gerade Julius sehe ich ja über die Webcam schmunzelt. Wir hatten in der letzten Woche ein kleines Duell. Da haben wir uns von Ikea Regale besorgt, die zukünftig in unser Trainings- und Funktionstrakt integriert werden sollen. Und da haben wir ein kleines zeitliches Duell auf die Beine gestellt, wer da schneller ein Regal aufbauen kann. Deswegen auch da. Ich hatte auch schon den einen oder anderen Schraubenzieher oder Hammer in der Hand. Und da kann ich mich auch Julius anschließen. Also das finde ich gerade in der Anfangsphase habe ich sehr, sehr positiv wahrgenommen, dass beim VfL Osnabrück eine ganz klare Hands-on-Mentalität herrscht. Sei es bei Auswärtsfahrten, wenn der Bus wieder ankommt und die Spieler alle nicht nur aussteigen und ihren eigenen Koffer nehmen, sondern alle tragen, alle packen mit an bei den Materialien für die Physios, für den Zeugwart. Also das ist schon passt auch wieder ins Gesamtbild, was ich eben angesprochen habe und diese bodenständige Einstellung hier und dass alle wirklich mit anpacken.
Wer hat denn das Regalduell gewonnen? Das wollen wir schnell noch klären.
Julius hat sich ein Essener Spiel.
Ja, der hat einfach auch wahrscheinlich die nötige Erfahrung dann im Aufbau. René, wir wollen fragen, hast du dir das so vorgestellt, als du zum VfL kamst? Du hast dich beworben, du wolltest hier hin. Wusstest du, was auf dich zukommt? Anscheinend ja. Du hast gesagt, eine Hands-on-Mentalität, aber so richtig wissen kann man das ja nie, wenn man sich erstmal bewirbt irgendwo.
Genau, also das Jobprofil war mir tatsächlich bekannt. Ich hatte ja, wenn ich einmal kurz auf meine Vita eingehen kann, oder eingehen soll. Ich hatte ja vorher Sport- und Eventmanagement studiert und nebenbei in einer Agentur gearbeitet, die Onsite Sports heißt. Die Agentur ist für die ganzheitliche Betreuung von Profimann zuständig. Dazu zählt dann auch die Organisation von Trainingslagern und Freundschaftsspielen, wo ich dann 3 Jahre neben meinem Studium gearbeitet habe und dann viele Teams, internationale Teams, nationale Teams in ihren Trainingslagern vor Ort begleitet habe, Freundschaftsspiele organisiert habe. Dementsprechend waren mir die Abläufe in den Vereinen schon bekannt. Natürlich variiert das von Verein zu Verein nochmal deutlich und dementsprechend ja, waren mir viele Aufgabenbereiche bekannt, so wie es dann natürlich jetzt vor Ort ist beim VfL, das wusste ich nicht. Also ich kannte die Gegebenheiten vor Ort nicht, aber auch das finde ich passt sehr gut auf meine Ziele und das, was ich mir vorgestellt habe unter diesem Jobprofil.
Hattest du denn vorher auch schon ein Trainingslager für den VfL organisiert oder daran mitgewirkt?
Tatsächlich für den VfL Osnabrück nicht. War bei vielen nationalen Teams wie in HSV, Hannover, Darmstadt mit vor Ort, international bei West Ham, Wolverhampton, AS Monaco, um ein paar zu nennen, aber beim VfL Osnabrück tatsächlich nicht. Da habe ich eher die Präsentation und die Angebote erstellt, die dann per PowerPoint beziehungsweise per PDF zum VfL geschickt wurden.
Die Agentur ist ähnlich wie beim VfL, man ist ein bisschen Mädchen für alles. Man muss sich eigentlich um alles kümmern als Teammanager.
Ja, ganz klar. Also natürlich sind es, wie gesagt, von Verein zu Verein unterschiedliche Aufgaben, aber dadurch, dass ich oder dass meine Hauptaufgaben dann vor Ort auch in dieser Informationsverteilung lagen. Das heißt, ich sammle die Informationen von den Vereinen auf. Was sind deren Ansprüche, was benötigen sie in den Trainingslagern oder bei den Freundschaftsspielen, sammle die auf und gebe sie dann an entsprechende Stellen weiter. Gerade diese Informationsverteilung. Und dann natürlich auch in etwa die Ansprüche, die ein Profiverein stellt, die kannte ich dann dadurch. Und auch da war man Mädchen für alles. Gibt es einige Geschichten, die ich dann auch erzählen könnte.
Ja, das hoffen wir auch gleich. Aber bevor wir da jetzt genau tiefer einsteigen, vielleicht erst nochmal für unsere Hörer dort draußen. René, du bist ja jetzt im Grunde der vorherige Julius, kann man sagen. Julius und René, vielleicht einfach in wenigen Sätzen zur Abgrenzung, damit die Hörer genau mitbekommen, wer ist für was eigentlich zuständig. Julius, du bist Leiter Lizenzbereich nach außen hin. René wird immer als Teammanager tituliert. Wo unterscheidet ihr euch grundsätzlich?
Ja, grundsätzlich gibt es da eine klare Abtrennung. Also René als Teammanager, der jetzt im Juli dann zu uns gestoßen ist, ist rein für das klassische Teammanagement verantwortlich. Das bedeutet vor allem die Organisation des Trainings- und Spielbetriebs. Das heißt, die Organisation hier vor Ort an der Illosö sowie dann maßgeblich die Auswärtsspiele, die Heimspiele und die Trainingslager, sofern sie denn dieses Jahr nochmal anfallen sollten. Und da geht es darum, die Abläufe halt zu professionalisieren, optimal zu gestalten, sodass jeder sich darauf konzentrieren kann, am Spieltag die beste Leistung zu bringen. Darüber hinaus ist René dafür verantwortlich, die Neuzugänge zu integrieren im Sinne davon, dass er der erste Ansprechpartner ist, der dann mit den Spielern den Medizincheck absolviert, der sie dann begleitet in Osnabrück, auch so ein bisschen auf Dinge hinweist und bei der Wohnungssuche unterstützt, bei sämtlichen Integrationsprozessen, die außerhalb der Mannschaft stattfinden, um dort halt dem Spieler schnellstmöglich dann auch eine Basis zu schaffen, um halt sich auf den Fußball zu konzentrieren und dementsprechend sein Potenzial abzurufen. Und diesen Bereich Teammanagement, den hatte ich damals verantwortet, unter anderem, und über den Lauf der Jahre bin ich dann immer näher an Benjamin Schmedes rangerückt in seiner Arbeit als Sportdirektor und habe dann über die Zeit immer mehr Verantwortung übernommen, was Themen betrifft, die die Gesamtkoordination des Lizenzbereichs betreffen. Also das sind dann zum Beispiel Personal- und Budgetthemen, sowohl hinsichtlich des Spielerkaders als auch hinsichtlich der Sachkosten des Lizenzbereichs, das Vertragsmanagement, die Transfergestaltung und Transfermanagement und die Durchführung letztendlich dann auch, die Arbeit mit den Verbänden und Ligen. Und letztendlich, und das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe in meiner Position jetzt, ist die Weiterentwicklung aller Funktionsbereiche. Also die Mannschaft und alles, was um die Mannschaft herum wirkt, ist ja sehr vielschichtig. Da gibt es die Physiotherapie, Reha, Athletik, Medizin, Organisation und Administration, jetzt das Teammanagement zum Beispiel. Es gibt Psychologie, Ernährung, Schlaf, aber auch dann als Basis und Fundament für alles die Infrastruktur und das Greenkeeping. Und das wäre dann der letzte Punkt, die Projektverantwortung für den Neubau des Trainings- und Nachwuchsleistungszentrums bei uns ist dann auch ein Teil, der in meine aktuelle Funktionsbeschreibung fällt.
Man merkt, das ist sehr vielseitig und man merkt, er ist schon voll drin im Thema. Wir können nämlich gleich weiterleiten, Julius, ohne Sorge, auf das Thema Managerlehrgang. Der hat jetzt gerade frisch begonnen an der DFB-Akademie in Frankfurt. Es gab schon ein bisschen eine Präsenzphase, es wechselt sich ab mit Online-Inhalten, glaube ich. Aber erzähl doch erstmal ein bisschen, wie kommt man überhaupt da rein in so eine Runde?
Ja, genau, der neue Manager-Lehrgang von DFB und DFL zusammen wurde jetzt dieses Jahr neu aufgelegt. Ich glaube, der DFB hat sich ja grundsätzlich jetzt nach dem WM-Debakel dann auch neu positioniert und will sich als der neue DFB auf dem Weg zur Weltspitze dann auch präsentieren. Und die DFB-Akademie ist ein großer Meilenstein auf diesem Weg, quasi ein nationales Kompetenzzentrum für alle Dinge, die den Fußball betreffen, vor allem den Spitzenfußball betreffen, dann einzurichten. Und da wurde dann auch auf das Thema Weiterbildung und Fortbildung der Führungskräfte und einzelnen Personen, die im Fußball tätig sind, großen Wert gelegt. Und letztendlich hat man dann festgestellt, dass der Sportdirektor oder Sportmanager in Vereinen sind das ja immer unterschiedliche Titel, dann auch Sportvorstand oder Geschäftsführer Sport, ist dann eine wichtige Schlüsselposition im Fußball neben dem Trainer, der für die es aber keine wirkliche kompetenzorientierte Ausbildung gibt. Und dementsprechend sitzen aktuell in diesen Positionen viele Leute mit unterschiedlichen Ausbildungshintergründen, mit keiner eindeutigen Tätigkeitsbeschreibung. Und da hat man dann versucht, ein Programm aufzulegen in Zusammenarbeit mit der Praxis. Also zum Beispiel Freddy Bobisch war jemand, der da mitgewirkt hat, und andere aktuell tätige Sportvorstände und Sportdirektoren in Deutschland, die dann ein sehr praxisorientiertes Ausbildungsprogramm aufgelegt haben. Und das wurde dann Anfang des Jahres dann auch präsentiert. Und dort durften sich alle 56 Profivereine, das heißt erste Bundesliga, zweite Bundesliga und die dritte Liga, durften jeweils einen Kandidaten nominieren ihrerseits. Und der Kandidat musste sich dann mit diesem Nominierungsschreiben und seinem eigenen Motivationsbeschreiben schreiben, dort bewerben und dann darauf hoffen, dass er in der ersten Kohorte dieses Jahr zugelassen wird.
Man kann sagen, es ist vergleichbar mit, also für Fußballtrainer gibt es den Fußballlehrerschein, aber für Manager gab es noch nichts. Das will man jetzt so ein bisschen in so ein Zertifikat gießen, um da einen gewissen Rahmen zu haben, der für alle gleich ist. Und was schreibt man da rein in so ein Bewerbungsschreiben, schreibe ich rein, ich will gerne Fußballmanager werden. Ich meine, dann sagt ja jeder, ja, das wollen viele irgendwann mal.
Nee, so einfach ist es dann nicht. Man muss dann schon klar aufzeichnen, wo man sich seinen eigenen Weg vorstellt und welche Ziele man insgesamt hat. Und dementsprechend habe ich natürlich viel Inhalt dann auch in dieses Motivationsschreiben reingelegt klar geschildert, wie ich mir meinen eigenen Weg vorstelle und wie weit dieses Programm mir da auch dabei hilft, meinen Weg zu realisieren und mich weiter fortzubilden. Natürlich auch das Thema Diskurs und Austausch mit den anderen Kommilitonen ist ein ganz zentrales, wichtiges Thema für mich, also letztendlich auch für den DFB, wenn man jetzt ein Programm aufsetzt und dort sind dann 12 Leute oder 14 Leute jetzt insgesamt. Und man stellt sich vor, diese 14 Leute haben dann vielleicht in 5 Jahren Schlüsselpositionen in den Vereinen inne. Dann ist das natürlich ein hervorragendes Netzwerk untereinander, worauf dann auch der DFB und die DFL Wert legt. Ja.
Aber du musstest nur schriftlich dich bewerben oder musstest du dann auch noch irgendwo vor einer Kommission treten und dann irgendwo so eine Art Vorstellungsgespräch führen? Weil es waren ja sechs.
In dem Sinne gab es kein Vorstellungsgespräch der klassischen Art, dass man jetzt vor Ort ist und sich dann nochmal persönlich vorstellt. Es war dann nur ein Nominierungsschreiben seitens des Club, was Benjamin Schmiedes dann für mich verfasst hat. Und dann mein Motivationsschreiben, inklusive meiner bisher geleisteten akademischen Zeugnisse und diesen Themen, die ich dann dort einreichen durfte. Und dann kam ein Monat später die Zusage, dass ich für den ersten Lehrgang jetzt zugelassen worden bin.
Und hast dann reingeschrieben in das Motivationsschreiben, ich will der nächste Benjamin Schmiedes werden?
Nein, das habe ich natürlich nicht reingeschrieben. Inhaltlich kann ich das schon zustimmen dem Ganzen. Ich sehe mich dann schon auch in der Entwicklung, dass ich irgendwann eine Führungsposition einnehmen möchte, die einen Fußballverein dann auch nachhaltig prägen kann. Hier geht es dann weniger um Themen wie Kaderplanung und quasi den akuten sportlichen Erfolg für morgen und für die aktuelle Saison, was dann natürlich viel mit Beratergesprächen und mit Gesprächen am Markt zu tun hat, sondern dann eher in der vielleicht übergeordneten Rolle, dass ich versuche, einen Fußballverein zu strukturieren, eine robuste Organisation aufzubauen, vor allem im Sport dann natürlich und dementsprechend die Funktionsbereiche, die um die Profimannschaft wirken, so professionalisiere, dass man langfristig dann Erfolg hat und langfristig ein Fundament aufbaut, auf dem man gut arbeiten kann.
Der Lehrgang ist ja schon gestartet, aber wahrscheinlich alles videomäßig im Moment. Also persönlich hast du wahrscheinlich deine Kollegen des Lehrgangs noch nicht kennengelernt, oder?
Doch, wir sind ja alle in Bundesliga-Vereinen aktiv. Wir haben auch zwei Wildcard-Teilnehmer. Das ist zum einen ein Kollege von der FIFA, der dort für den Technologiebereich zuständig ist, und der Christian Gentner, der ja noch aktuell bei Union Berlin unter Vertrag steht und Lizenzspieler ist. Und in dem 14er Kreis haben wir uns dann in Frankfurt eingefunden. Dadurch, dass wir natürlich alle in den Vereinen getestet werden und in den normalen Testungsrhythmus drin sind, war das dann letztendlich auch kein großes Problem, uns dort unter den gegebenen Hygieneanforderungen dann auch zu treffen und visuell dann auch zu sehen. Und dementsprechend konnten wir das erste Modul dann auch vor Ort in Frankfurt absolvieren.
Es sind ja immerhin große, das heißt große Namen, aber doch in der Bundesliga bekannte, du sagtest ja gerade, Christian Gentner ist dabei, Stefan Kießling von Bayer Leverkusen unter anderem auch. Ist das auch so ein Stück weit eine Ehre für dich, wenn man mit solchen Namen dann in so einem Lehrgang zu sein, oder?
Ja, also für mich ist es schon eine Wertschätzung, dann auch ausgewählt worden zu sein aufgrund meiner Qualifikation. Letztendlich vor den Namen habe ich mir jetzt keine große Angst gemacht, sondern letztendlich geht es ja dann darum, in der Diskussion und im Austausch mit den Kollegen halt innerlich weiterzukommen. Und da geht es mir dann weniger darum, ob jemand 52 Bundesligaspiele geleistet hat, was sicherlich auch dafür spricht, dass man auch intellektuell was auf dem Kasten hat und weiß, wie man mit sich umzugehen hat. Aber letztendlich kommt es für mich dann darauf an, dass man über Inhalte sprechen kann, dass man sich austauschen kann auf einem gewissen Niveau und das einen weiterbringen. Und da habe ich es jetzt total so wahrgenommen, dass alle Teilnehmer sehr viel Erfahrung dann auch mitbringen und unterschiedliche Ansätze mitbringen. Es sind ja ganz unterschiedliche Lebensläufe dann auch in diesem Lehrgang vorhanden. Es gibt Leute, die schon als Sportdirektor arbeiten, wie Marcel Schäfer. Es gibt aber auch Kollegen, die aus dem Teammanagement stammen oder Assistenten oder Referenten der Geschäftsführung und des Vorstands sind. Also unterschiedliche Themenbereiche, die Person abdecken, und dementsprechend bereichert das natürlich den gesamten Austausch innerhalb der Gruppe.
Aber es ist eine ganz illustre Runde, wenn man so die Namen anguckt.
Ja, ich bin dann schon der kleinste Name in der Runde, ja, das kann man vielleicht so sagen. Zumindest sieht man, dass von diesen 14 Teilnehmern 12 Bundesligisten oder 10 Bundesligisten Teilnehmer stellen. Dann gibt es zwei Externe, wie ich gerade schon erwähnt hatte, und dann zwei Teilnehmer aus der zweiten Bundesliga. Einmal dann ich als VfL Osnabrück und ein Kollege aus Nürnberg. Es ist eigentlich schade, dass keiner aus der dritten Liga dann auch dabei ist, weil das natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive ist. Wobei das Drittliga, den Drittliga-Blickwinkel ich natürlich auch irgendwie mitbringe aufgrund unserer Rahmenbedingungen und auch unserer Historie.
Aber die Zusammensetzung spricht ja dafür, dass der VfL anscheinend so einen guten Namen hat, oder dass dein Motivationsschreiben und das Empfehlungsschreiben von Benjamin Schmiedes so gewichtig waren, dass ihr dabei seid.
Als einer von zwei. Das könnte man so interpretieren, ja.
Aber wir haben ja jetzt noch mal natürlich unser Archiv bemüht und wir haben einen Artikel gefunden, da haben wir mal 2015 über dich geschrieben, und da hattest du ja eigentlich einen ganz anderen Plan, sondern da war ja eigentlich eher so, ja, 2015, 16, beim VfL und dann ab nächstes Jahr möchte ich eigentlich in die USA. Mein Ziel ist Teammanager im Sport in den USA.
Ja, also genau, damals war schon mein Ziel, ja, erstmal Teammanager zu sein in einem professionellen Fußballverein. Das war so der erste Schritt für mich, um auch in dieses Geschäft reinzukommen und meine ersten Schritte zu machen. Nach meinem Bachelorstudium in Köln hatte ich mich dann in den USA beworben, konnte dort meine Unterlagen aber erst nach Abschluss des Bachelorstudiums einreichen, sodass ich mich erst auf das nächste Jahr bewerben konnte. Und dementsprechend habe ich dann beim VfL Osnabrück begonnen als Praktikant, mir innerhalb dieses Jahres damals quasi Erfahrung anzueignen, um dann mich auf mein Masterstudium vorzubereiten. Und ja, und das hat sich dann so positiv entwickelt hier beim VfL, dass aus dieser Rolle dann als Praktikant auch eine feste Stelle geworden ist und ich gleichzeitig die Möglichkeit hatte, in Deutschland beim neu aufgesetzten Masterstudium dann berufsbegleitend dann dieses Masterstudium zu absolvieren, sodass das eigentlich der perfekte Synthese für mich war, beides miteinander zu kombinieren. Und der USA-Traum, den musste ich dann beiseite schieben, was ich aber gerne gemacht habe, weil ich natürlich schon für mich gesehen habe, dass ich mich dann auch hier beim VfL weiterentwickeln kann.
Und du hast damals nachhaltig Mike Walpurgis und Ovid Haju mit einem legendären Video beeindruckt. Und das hat so ein bisschen den Weg geebnet beim VfL. Stimmt das?
Ja, legendär war es jetzt nicht. Aber es war ein reiner Zusammenschnitt von 10, also von Stärken und Schwächen eines Spielers. Ich durfte dann einmal eine Trainingseinheit filmen und habe so ein bisschen wahrgenommen, dass die beiden Trainer sich damals über einen Spieler unterhalten haben. Und der Name ist mit einem Kopf hängen geblieben. Und dadurch, dass ich vorher an der Sporthochschule Köln auch im Analyseteam war für die Weltmeisterschaft, hatte ich dann schon noch Zugänge für gewisse Videoportale, wo man sich 10 der Spieler dann auch zusammenschneiden kann. Das habe ich dann einfach schnell gemacht und dem Co-Trainer, dem Ovid, damals einfach so eine Art Kurzzusammenschnitt des Spielers zusammengefügt und zugeschickt. Und und dadurch kamen sie dann relativ schnell auf mich zu oder auf mich zurück und hatten gefragt, welche Ausbildung ich denn genossen hatte und welche Qualitäten ich vielleicht noch einbringen kann. Und dadurch wurde dann relativ schnell klar, dass auch im Profibereich dann so ein gewisses Vakuum war, was das Teammanagement betrifft und was die Analyse betrifft. Und das bin ich dann auch reingeschlüpft.
Also die Pläne waren ganz andere, es sind dann aber jetzt schon 5 Jahre beim VfL. Nicht die schlechtesten 5 Jahre, ne, denke ich.
Ja, die Pläne waren ja schon darauf ausgerichtet, auch jetzt irgendwann in dieser Rolle zu sein, in der ich heute bin. Also wirklich dann in einem Fußballverein zu arbeiten und dort nachhaltig an Strukturen mitzuwirken. Dementsprechend war der USA-Traum damals ein kleiner Baustein des Ganzen. Gerne hätte ich auch in den USA diese Rolle ausgefüllt, weil ich dort als Austauschschüler mal ein Jahr verbringen durfte. Und aber klar, ich komme hier aus der Region und der VfL war natürlich immer dann auch der Verein meiner Jugend und meines Herzens. Das ist dann auch familiär bedingt. Von daher war es umso schöner, dann auch hier einsteigen zu dürfen und meine ersten Schritte dann machen zu dürfen.
Du bist ein Urglaner, aber da kommen wir später bestimmt nochmal drauf. Wir wollen nämlich gleich auch wieder unseren zweiten Gesprächspartner René Flägel, den Teammanager, ein bisschen wieder mit ins Boot holen. Eine Frage noch an dich, Julius, aber hast du mit im Vorstellungsgespräch gesessen, als René als Teammanager sich vorgestellt hat, und hast du da vielleicht gedacht, ja, Mensch, so ein bisschen von der Vita her, erinnert der mich an mich selber?
Ja, also diese Personalrekrutierung dann für den Teammanager-Posten, die lag dann auch bei mir. Natürlich hatten wir uns hatte ich mich mit Benjamin dann auch darauf verständigt, dass wir in diesem Bereich halt Verstärkung brauchen, um mich da noch weiter rausziehen zu können und den Bereich dann auch noch intensiver abdecken zu können. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, was natürlich nicht ganz einfach ist, weil man das nicht einfach ausschreiben möchte, sondern dann versucht, über sein Netzwerk auch an Namen zu kommen, die vielleicht schon gewisse Vorerfahrungen mitbringen. Und wir haben ja das Glück, dass wir mit Onsite zusammenarbeiten, die sich ja genau auf diesen Bereich, der das Teammanagement dann auch ausmacht, spezialisiert. Und dann bin ich im Austausch mit den Kollegen relativ schnell auf Renés Namen gekommen und habe dann auch verschiedene Gespräche mit ihm geführt, was natürlich nicht ganz einfach war, weil die Corona-Phase dann losging und auch nicht klar war, wie sich der Profisport insgesamt entwickelt und ob wir überhaupt in der Lage sein werden, jemanden einzustellen. Und da hat René dann auch die Ausdauer bewiesen und die Zuversicht gehabt, dass es klappt, und wir auch. Und dann über einen längeren Zeitraum konnten wir das dann irgendwann im Juni, glaube ich, dann auch fixieren und er ist dann letztendlich am 1.9. dann auch am 1.8. bei uns eingestiegen, worüber mich sehr freue.
Ja, René, du musstest auch so ein bisschen langen Atem beweisen in der Corona-Phase. Wir haben einen Artikel gelesen in der Segeberger Zeitung, da hattest du gesagt, da war natürlich in der Corona-Phase waren Wochen des Schweigens und das ging nicht so richtig weiter. Da warst du so ein bisschen in der Luft, wie es für dich in der Zukunft weitergeht, ne?
Absolut, ja. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte das Bewerbungsgespräch in Osnabrück, dann vor dem Spiel gegen Bielefeld war das, glaube ich, das dann das erste Spiel war für Osnabrück, was aufgrund von Corona ausgefallen ist. Und danach waren es natürlich dann nicht nur Wochen, sondern Monate, die ich hab warten müssen. Das aber auch von meiner Seite aus immer habe ich da immer komplettes Verständnis gezeigt, weil es einfach eine sehr, sehr vage Situation war. Zum einen, ob die Saison fortgesetzt bzw. beendet wird, zum anderen natürlich aber auch, ob der VfL die Klasse hält, was dann zwei Variablen waren, sag ich mal, die dann meine Einstellung auch beeinflussen oder beeinflusst haben.
Aber hattest du denn einen Plan B dann auch in der Schublade, wenn das jetzt mit dem VfL nicht geklappt hätte? Was wäre heute mit dir dann?
Ja, ich hatte natürlich zwei Optionen mir noch zurechtgelegt, wo ich aber dann auch ganz klar sagen muss, dass der VfL immer bei mir an erster Stelle war, beziehungsweise diese Aufgabe hier an erster Stelle war. Das eine war eine Praktikantenstelle erstmal bei Lagardère Sports, jetzt Sport 5, das ist eine Sportvermarktung in Hamburg sässig. Das ist das ein Unternehmen, wo Onsite dann auch zugehört. Das heißt, es ist das Mutterunternehmen von Onsite. Da habe ich dann über meine Kontakte auch schon ein Vorstellungsgespräch gehabt und auch die Zusage gehabt, sodass ich da einen Plan B in der Tasche hatte. Eine andere Option wäre dann wahrscheinlich gewesen, dass ich nach Marbella gegangen wäre. Das ist dort gibt es das Marbella Football Center. Das ist auch eine Agentur beziehungsweise ein Unternehmen, was sich in Marbella auf Trainingslager fokussiert hat, ein großes Sportzentrum da errichtet hat. Und ich da auch durch meine Arbeit bei Onsite sehr häufig in Marbella war und dort dann auch meine Kontakte knüpfen konnte. Und dort hatte ich schon die Zusage, dass ich über den Winter dann ein paar Monate in der Sonne hätte verbringen können.
Das ist natürlich allerhand, also auf Marbella zu verzichten und dann lieber nach Osnabrück zu gehen, wo es ja oft regnet. Aber
Naja, das Wetter ist ähnlich, oder? Muss man sagen, oder?
Ach so, ja, okay.
Zwischen Marbella und Osnabrück gibt es nicht so viele Unterschiede, wenn man die Augen zumacht.
Das stimmt, ja.
Und sich warm einpackt.
Genau. Der Kollege Johannes hat es ja gerade auch schon angesprochen. René, du bist so ein bisschen, oder Julius hat in René so ein bisschen sich selber wieder gesehen. Wenn wir jetzt mal auf die fußballerische Seite gehen, Julius, René, da ist René ja dem Julius eigentlich von der Liga her so ein bisschen voraus. Also wenn wir richtig recherchiert haben, René Flegel beim SC Rönnau zuletzt gewesen, aktiv in der Verbandsliga. Julius, du hast es nur bis zur Kreisliga beim TuS Glane geschafft, ne?
Ja, das stimmt. Da hast du gut recherchiert. Genau, aber meine Statistiken waren ja nicht ganz so schlecht und letztendlich geht es beim Fußball im reinen Sport ja auch darum, Spaß zu haben, mit seinen Freunden zusammenzuspielen. Und da habe ich mich dann auch schon dazu entschieden, in Glane dann auch weiter Fußball zu spielen, weil es mir einfach am meisten Spaß gemacht hat, dann in meinem eigenen Umfeld dann auch zu bleiben. Habe die Karriere dann aber frühzeitig auch dann an den Nagel gehängt, dadurch, dass beim VfL einfach die Aufgaben so vielschichtig waren und die Zeit und das Zeitmanagement dann auch immer schwieriger wurde. Aber da bin ich gar nicht so traurig drüber.
Du hast ja in Glane gut getroffen, bester Torjäger der Mannschaft vor 5 Jahren, haben wir ja auch in einem Artikel mal geschrieben. Jetzt die Kieler Kollegen der Kieler Nachrichten, Stefan sagte es eben schon, Segeberger Zeitung, gehören ja dazu. Die haben uns dankenswerterweise diesen Artikel zur Verfügung gestellt, wollen wir auch nochmal schnell erwähnen. Die haben aber gar nicht geschrieben, wie viele Tore René Flegel eigentlich so für Rönnau geschossen hat. War das nicht so dein Metier, Tore schießen?
Ja, tatsächlich war ich eher der Vorlagengeber, der über die Außen kam und dann die Flanke reingebracht hat. Zudem stoppte mich leider vor anderthalb Jahren dann eine schwerwiegendere Verletzung, weshalb ich dann auch die Fußballspur letztendlich an den Nagel gehängt habe. Ja, wahrscheinlich war mir da Julius voraus und in einer Mannschaft hätte ich Julius dann wahrscheinlich so einige Assists gegeben.
Scheint so, als dass ihr gut harmoniert hättet, auch auf dem Platz. Anlass war ja damals der Kollegen aus Kiel eine Geschichte zu machen über dich, weil du aus Schleswig-Holstein kommst und der VfL Osnabrück im DFB-Pokal in der ersten Runde beim SV Todesfelde spielen musste. René, man hatte dich bislang eigentlich gar nicht so in Osnabrück auf dem Schirm, dann von Schleswig-Holstein nach hier. Ja, was hat denn so den Reiz des VfL Osnabrück ausgemacht? Und nicht zu sagen, ja, vielleicht sortiere ich mich lieber mal nach Kiel oder ja, meine Marbella-Alternative ist, Was hat denn dann für den VfL Osnabrück gesprochen?
Tatsächlich war mein Ziel immer, im Profifußball Fuß zu fassen. Und ich hatte ja gesagt, ich hatte zwei Optionen. Nichtsdestotrotz war für mich der VfL Osnabrück einfach an erster Stelle, aus dem Grund, dass es in meinen Augen ein sehr, ja doch, ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, doch noch eher kleinerer Verein ist in der ersten und zweiten Liga. Und man da natürlich dann auch die Möglichkeiten hat, in einem kleinen Verein dann auch schnell Verantwortung zu übernehmen. Man ist nicht wie beim großen Verein einer von vielen, sondern wir haben doch ein sehr kleines Funktionsteam im Verhältnis. Und ich finde, da bieten sich viele Chancen, dann auch Verantwortung zu übernehmen und schnell vielleicht auch eigeninitiativ Dinge zu entwickeln. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass ich nicht nur hinterherlaufe, über die Schulter schaue und ja die Hilfsarbeiten mache, wie zum Beispiel ein Regal aufbauen, was auch dann dazu gehört. Aber für mich ist auch ein wichtiger Punkt, dass ich Eigeninitiative entwickeln kann und dann auch Verantwortung übernehmen kann. Zumal ist der VfL Osnabrück dann 2 Stunden von Hamburg entfernt, oder gute 2 Autostunden von Hamburg entfernt, wo da mein Umfeld liegt, meine Freunde, meine Familie dann aus Bad Segeberg. Und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, dass es dann doch auch noch im Norden angesiedelt ist. Also ich habe hier schon gemerkt, dass wenn man einen Moin sagt, dann kriegt man auch einen Moin zurück. Und das hat direkt bei mir Heimatgefühle geweckt.
Die Familie lebt noch im Kreis Bad Segeberg.
Richtig. Meine Familie, die lebt in Bad Segeberg. Und mein nahes Umfeld oder Freundesumfeld dann in Lübeck, Kiel und Hamburg.
Gut, ist ja nicht weit entfernt. Und hatte Julius schon mal, die sind ja dieses Jahr auch ausgefallen, die Bad Segeberger Festspiele, da konntest du ja auch noch keinen aus Osnabrück einladen, ne? Ist ja berühmt bei euch.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Oder warst du da noch nie?
Das war dann jahrelang mein Arbeitgeber neben der Schule, wo ich dann durchs Stadion gegangen bin und dort Brezeln, Popcorn und Eis verkauft habe. Es war mit meinen Freunden zusammen dann immer eine ganz bunte Runde und es war weniger ein Job, sondern eher für uns dann zusammen in der Gruppe eine Freizeitbeschäftigung. Deswegen, ja, die Kamai-Festspiele sind, glaube ich, dann in Deutschland bekannt. Und wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme, dann sage ich auch meistens Bad Segeberg, dort, wo Kamai ist. Wenn es dann nicht bekannt ist bei demjenigen, dann sage ich Winnetou. Wenn das nicht bekannt ist, dann sage ich einfach, ich komme aus Hamburg.
Aber man muss dazu sagen, als wir in Todesfelde gespielt haben, dann da haben wir den Abend zuvor dann in Bad Segeberg verbracht, im Hotel am großen Bad Segeberger See, und die morgendliche Laufrunde mit René ist dann zu einer Art Sightseeing-Tour ausgeartet. Dementsprechend sind wir jetzt auch alle im Funktionsteam gebrieft, was es alles in Bad Segeberg zu besichtigen gibt.
Und du hast dann aber schon einige Winnetous erlebt da, nicht? Also da berühmte Namen, ne?
Richtig, ja. Ich habe da einige Schauspieler erlebt vor und hinter den Kulissen.
Gut, aber wir schweifen
eine,
ab.
Eine darfst du noch, eine Kulturfrage, statt ich dir, wenn du sie hast.
Nein, wir werden wieder sportlich.
Nicht, dass wir gleich über Musik noch sprechen. Das können wir später, aber dann sprechen wir über Musikgeschmack. Ich glaube, ihr differiert aber ein bisschen. Egal. Werden wir gleich sehen noch. Genau. Von der Kultur zurück zum Sport. René, was war denn der erste Verbesserungsvorschlag? Du hast eben gesagt, man will sich auch einbringen und man will nicht nur hinterherlaufen. Was war denn gleich der erste Verbesserungsvorschlag, als du in Osnabrück warst? Dann hast du gesagt, Leute, das könnt ihr doch mal anders machen. Und ist das vor allen Dingen auf offene Ohren gestoßen oder gab es von Julius, hat er dich gleich zur Seite genommen und gesagt, langsam mit den Pferden. Also sind wir wieder bei Winnetou.
Ja, da ist er wieder.
Ja, tatsächlich war ich am Anfang sehr, sehr ambitioniert und habe dann auch schnell gemerkt, ich muss mich dann erstmal aufs Kerngeschäft wieder fokussieren, dass der Alltag läuft und die organisatorischen Dinge, die jeden Tag anfallen, dass das läuft. Aber tatsächlich fällt mir da jetzt eine Sache ein. Ich muss erstmal Julius ein Lob aussprechen. Also ich finde, Julius hatte ja gesagt, hat hier dieses Teammanagement so ein bisschen ins Leben gerufen. Und da gab es für mich auf jeden Fall viele Dinge, die ich adaptieren konnte und die Julius mir auch bereitgestellt hat. Aber eine Sache war beispielsweise die Informationsweitergabe an das Team. Das lief zuvor immer, Julius, verbessere mich, falls ich da falsch liege, lief das über den Kapitän, der dann von Julius eine Information bekommen hat und dann als Kapitän diese Information in die Spieler-WhatsApp-Gruppe gesendet hat. Und da habe ich gedacht, dass es doch wahrscheinlich für alle einfacher ist. Zum einen wird der Kapitän dann nicht immer belästigt, in Anführungszeichen. Zum anderen kommt die Information dann ungefiltert und unmittelbar in der Gruppe an, dass wir dann eine Info- und Organisationsgruppe mit den Spielern errichtet haben. Das heißt, dort sind dann Julius, der leitende Physiotherapeut Lennart Bartling, unser Athletiktrainer und ich drin. Und wir können dann den Spielern direkt diese Infos bereitstellen.
Aber die Spieler haben noch ihre eigene Gruppe behauptet, wo keiner drin ist von dem Funktionsteam wahrscheinlich.
Richtig, die haben sie weiterhin.
René, wie war es denn für dich? Du warst ja auch neu beim VfL Osnabrück und dann sollst du den neuen Spielern zeigen, wie es eigentlich in Osnabrück zugeht. Wie leicht oder schwer war das, wenn man sich selber noch einleben muss und dann kommen schon ganz viele Neue und sagen, ich brauche mal dies, hilf mir mal dabei.
Ja, tatsächlich war die Anfangsphase für mich gerade die ersten ein, zwei Monate sehr, sehr, sehr zeitintensiv. Ich glaube, der Fußballbereich ist da ein bisschen anders als andere Berufsbereiche. Ich bin ja zeitgleich mit der Vorbereitung und mit dem Vorbereitungsstart auch gestartet. Und die Vorbereitungszeit ist in meinen Augen sehr, sehr wertvoll, sehr begrenzt und sehr kostbar. Deswegen fand ich, dass da gleich auch ein bisschen Spannung da war, dass man sich nicht so viele Fehler erlauben konnte und wie gesagt, dieser organisatorische Ablauf gut läuft. Und deswegen war bei mir der Fokus dann auf den beruflichen und diese Dinge wie zum Beispiel die Stadt kennenzulernen, mal ein, zwei Abende dort auch zu verbringen, das war dann am Anfang eher weniger der Fall. Und was das betrifft, das heißt, jetzt ein paar Sightseeing-Touren mit den Spielern durch die Stadt, das war bei mir dann eher weniger der Fall. Also ich habe dann eher die an die Hand genommen und den Medizincheck begleitet oder bei der Wohnungssuche unterstützt. Und die Stadt, die kenne ich jetzt so langsam etwas besser.
Du hast mal gesagt, auch man ist 7 Tage, 24 Stunden für die Spieler da. Wir wollen jetzt gar nicht wissen, welcher Spieler es war. Aber was war denn die späteste Zeit, dass sich mal einer aus dem Bett geklingelt hat und noch eine Frage hatte?
Also ich muss sagen, allgemein sind unsere Spieler auf jeden Fall sehr, sehr rücksichtsvoll. Aber ich glaube, das war schon jenseits der 24 Uhr. Also ich glaube, das war schon mitten in der Nacht einmal. Ich kann mich erinnern, 2:30 Uhr, glaube ich, war es ein Spieler. Aber auch wir im Funktionsteam kommunizieren manchmal gerne in der Nacht. Also das bleibt da nicht aus.
Das ja. Anliegen war aber nicht so dringend, dass du es leider um 2.30 Uhr erledigen musstest.
Was hat er gewollt um 2.30 Uhr? Das ist ja die Frage.
ich glaube, das bleibt dann eher persönlich unter uns. Also ja, ich bin 24/7 der Ansprechpartner für die Spieler, in erster Linie beruflich. Aber ich glaube, das wissen die Jungs mittlerweile auch, dass sie auch mit persönlichen Dingen auf mich zukommen können, was auch schon mitunter angenommen wird. Und ja, entschuldige Julius, aber das sind dann auch zum Teil Dinge, die dann vertraulich unter uns bleiben, wo ich dann ein offenes Ohr habe und auch gerne meinen Ratschlag gebe. Aber ich denke, das Alter ist da auch für mich eine gewisse Chance. Ich bin ja mit 25 noch recht jung und da haben viele Spieler vielleicht nicht so eine große Hemmschwelle, auf mich zuzukommen. Und für mich ist es kein Problem, denn wie gesagt, der Grund, dass ich nach Osnabrück gekommen bin, war beruflich und beruflich bedingt. Und deswegen gebe ich das gerne an die Spieler so weiter und gibt denen auch das Angebot, dass sie sich jederzeit bei mir melden können.
Das heißt, du bist so ein bisschen auf Augenhöhe mit den Jungs, weil du auch ihr Alter hast und gar nicht so als Funktionsteam angesehen wirst vielleicht. Da kommt mir in Erinnerung, wir haben uns, glaube ich, das erste Mal getroffen in Herzlake im Trainingslager, als der VfL sich da vorbereitet hat, eine Woche. Spitzname René war schon vergeben an René Kemner und dann hieß du plötzlich Renno, benannt nach René Renno. Passt das, ist das immer noch so? Hat sich das gehalten und bist du damit einverstanden? Bist du zufrieden oder musst du nochmal in eine zweite Abstimmung gehen?
Ja, also das hat sich glücklicherweise nicht durchgesetzt. Die Spitznamen, die variieren, da hat sich noch keiner so wirklich durchgesetzt und herauskristallisiert. Mein Spitzname in der Schulzeit macht mich vielleicht ein bisschen kleiner, als ich bin, war damals Pflegelfall. So, der wird dann manchmal süffisant genannt. Ja. Aber auch da müssen wir, glaube ich, dann nochmal in Abstimmung gehen. Und zum Punkt, den du eingangs erwähnt hattest, also ich glaube, dass mich schon alle dann eher als Funktionsteammitglied sehen und weniger als Spieler. Nichtsdestotrotz gebe ich dir absolut recht, ist das eine gewisse Balance, die ich finden muss zwischen der Nähe zu den Spielern aufgrund des Alters und auch dann die Nähe zum Funktionsteam, dass ich den Spielern ja dann auch halt mal eine Info gebe beziehungsweise dann auch mal sage, was jetzt Sache ist.
In dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, hast ja jetzt schon einige Auswärtsfahrten auch organisiert. Wie läuft das da eigentlich so mit der Zimmervergabe? Da musst du ja auch, Julius lacht schon, das ist immer eine beliebte Frage von mir. Ja, aber ich glaube schon, dass die Hörer sich dafür interessieren. Da gibt es ja sicherlich auch Vorlieben. Der eine kann mit dem nicht, der andere schnarcht zu laut, der andere geht immer zuerst ins Bad, obwohl der andere es nicht will. Da gibt es doch sicherlich viele kleine Verwerfungen, oder nicht?
Also Tatsächlich war die erste Zimmervergabe auch für mich dann neu, weil ich die Jungs noch nicht so gut kannte. Und da habe ich mir auch mal einen Rater bei Julius abgeholt. Aber ja, es gibt da die Pärchen, die sich gebildet haben und gefunden haben. Und die gehen dann gerne auf ein Zimmer. Aber witzigerweise hatte ich dieses Thema letztens auch im Team angesprochen, beziehungsweise mit 2, 3 Spielern besprochen und gefragt, ob es denn schon mal vorkommt, dass sie sagen, okay, ich möchte mit einem Spieler tatsächlich überhaupt nicht auf dem Zimmer sein. Und da haben mir alle zugestimmt, beziehungsweise alle bestätigt, dass sie das auch in den vorherigen Vereinsstationen noch nie hatten, dass sie gesagt haben, da ist jetzt jemand, dem kann ich auf jeden Fall nicht und möchte ich nicht auf dem Zimmer. Deswegen ist das eigentlich sehr, sehr entspannt hier, so wie ich es kennengelernt habe.
Deswegen, wenn die Sportredaktion reist, da gibt es keine Doppelzimmer. Genau. Meistens sind wir auch alleine beim Auswärtsspiel gerade aktuell wegen der Corona-Phase, aber sonst gäbe es da vielleicht auch noch, bräuchte man auch noch einen Teammanager, der dann die Zimmerverteilung bei uns regelt.
Meldet euch gerne.
Ja, vielleicht so als kleinen Nebenjob nochmal nebenbei. Es ist auch nicht so zeitaufwendig. Also wir sind kein großer Kader, muss man ehrlich sagen. Das ist noch zu schaffen.
Genau.
Wir wollen noch ein bisschen kommen zu Julius nochmal. René hat ja auch schon ein paar Videoeinheiten gefilmt. Du bist auch als Videomann eingestiegen. Du hast den US-Sport eben schon mal genannt. Das war ja so ein bisschen dein Thema, was dich auch ausgezeichnet hat, glaube ich, in der Aufstiegssaison. Du hast auch mal im US-Sport geguckt. Was machen die so als Motivation für ein Video, um Sportler zu motivieren, wenn ich richtig informiert bin?
Ja, das stimmt. Ich hatte damals ja so ein bisschen über die Hintergründe berichtet, was vielleicht auch hinter den Kulissen so abläuft, wovon man vielleicht gar nicht so viel mitbekommt. Und das hat sich bei dem alten Trainerteam damals so eingestellt. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Aber wir haben natürlich versucht, damals, aber auch heute, die Spieler auch immer wieder auf eine Reise mitzunehmen und sie für etwas zu begeistern. Natürlich auch in enger Absprache mit unserem Psychologen Manfred Glüsenkamp, wo wir immer wieder neue Ideen entwickeln, wie wir die Spieler vielleicht neue Denkanschlüsse geben können oder Impulse setzen können, sei es über ein Motivationsvideo oder über eine audiovisuelle Darstellung eines Ziels oder einer Zielvorstellung. Und und damals in der Aufstiegssaison und dann auch in der Saison in der zweiten Bundesliga war es dann öfters mal der Fall, dass wir einfach mal wieder einen Impuls benötigt haben, beziehungsweise den einfach gerne auch extra nochmal reingespielt haben ins Team. Und das ging dann vorrangig über Motivationsvideos. Und das hat sich jetzt soweit auch in dieser Saison fortgesetzt, dass wir immer mal wieder versuchen, auch aus anderen Sportarten Dinge rauszupicken, die uns vielleicht nochmal einen extra Push geben können. Ich habe da jetzt keine Ausbildung absolviert in dem Bereich, aber versuche mir da so aus anderen Videos Dinge rauszuklauen, das dann irgendwie so zusammenzufügen mit einer guten Musik, dass die Jungs dann auch darauf anspringen. Und bisher wurde es, glaube ich, ganz gut angenommen. Von daher mache ich das gerne weiter.
Juckt es denn heute nochmal in den Fingern, wenn du jetzt ganz andere Aufgaben hast, auch nochmal so ein Video zu machen? Oder sagst du, ne, ich habe so viele andere Aufgaben, ich habe jetzt einen ganz anderen Fokus, bin froh, dass das jetzt einer wie René dann übernimmt?
Nee, also letztendlich, ich glaube, wenn man bei uns im Funktionsteam arbeitet und vor allem auf meiner Position oder auf Renés Position und auch auf fast allen Positionen im Lizenzbereich, muss man sich ja bei jeder Entscheidung fragen, zahlt es auf den Erfolg ein oder zahlt es nicht auf den Erfolg ein? Und wenn man das Gefühl hat, ein Motivationsvideo wird wohl eher positiv wahrgenommen als negativ und kann dementsprechend ein Mini-Faktor sein, dann macht man es gerne. Das ist dann unabhängig davon, welche Aufgabe es ist und wie schwierig die Aufgabe oder zeitaufwendig sie ist, sondern es geht dann darum, ob es uns vielleicht nochmal extra was geben kann.
Was habt ihr denn vor dieser Saison gemacht?
Ja, also wir haben schon mit der Mannschaft dann auch was unternommen und haben dann versucht, die Mannschaft mental und physisch an ihre Leistungs- oder an Belastungsgrenze dann auch zu bringen. Das kann man dann als Grenzerfahrung bezeichnen, die wir dann mit der Mannschaft absolviert haben. Und aus der haben wir dann auch versucht, so eine Art Weg aufzuzeichnen für diese Saison. Und das bildet natürlich immer wieder einen Anlass, dann auch sie wieder darauf zurückzubeziehen und inhaltlich wieder darauf zu sprechen zu kommen. So dass man das dann auch in den Motivationsvideos gut einfließen lassen kann und dieser Weg sich einfach fortsetzt und das insgesamt eine runde Geschichte sein kann.
Aber was ihr da gemacht habt, das verratet ihr uns wahrscheinlich ja nicht, ne? Also wahrscheinlich erst nach der Saison, wenn ihr in die Bundesliga aufgestiegen seid, denn wo ihr dann in welchem Wald ein Kanu gebaut habt.
Ja, ein Kanu gebaut haben wir diesmal nicht. Das hatten wir im letzten Jahr, dass wir am Dümmer dann auch ein Floß gebaut haben mit der Mannschaft unter anderem, aber auch noch andere Dinge da unternommen haben. Ja, in diesem Jahr haben wir was zusammen gemacht und wie du gerade gesagt hast, ist das wohl eher ein Thema für einen Saisonrückblick.
Okay.
gut, da kommen wir auch noch hin. Wenn der Saisonrückblick dann geschrieben wird, dann bist du schon weiter in deinem Manager-Lehrgang. Mich würde noch interessieren, du hast auch eine Familie zu Hause, Frau und Kind. Wie funktioniert das? Hat die gestöhnt, als du gesagt hast, ich mache jetzt noch Manager-Lehrgang nebenbei, weil du beim VfL ja auch wahrscheinlich schon einen gewissen ausgefüllten Job hast?
Nee, gar nicht. Also sie hat mich da komplett unterstützt und mich auch dazu angestoßen, das zu tun und mich dort weiterzuentwickeln, weil sie auch von meinem Weg überzeugt ist und mich dann in allen Bereichen versucht zu unterstützen. Klar, sind es natürlich auch Präsenztage, die man dort in Frankfurt oder an anderen Standorten verbringt, an denen man dann nicht zu Hause ist. Aber glücklicherweise ist es ja jetzt auch so mit René, dass er bei den Auswärtsspielen dann vor Ort ist und ich auch nicht immer mitfahren muss zu den Auswärtsspielen und dann dort die Zeit im Hotel zu verbringen. Da kann ich jetzt schon mir dann auch die Zeit nehmen, hier in Osnabrück zu bleiben und inhaltlich dann vielleicht in Ruhe hier in der Lüse, wenn alle dann auch unterwegs sind, an Themen zu arbeiten, sodass insgesamt die Zeit, die ich dann irgendwo in anderen Hotels verbringen muss, dann sich auch verringert hat, sodass es letztendlich ein ganz guter Ausgleich ist und auch für meine Frau und um meinen Sohn dann auch nachzuvollziehen.
Das Ganze dauert 2 Jahre, ne?
Ja, genau. Das Ganze dauert nicht ganz 2 Jahre, sondern 18 Monate. Also es endet dann im April 2022. Insgesamt sind es 9 Module, 19 Präsenztage, unter anderem in Frankfurt. Nächstes Mal im Januar sind wir dann in Hennef. Da unterhalten wir uns über das Thema Fußballlehre im Profifußball mit dem Chefausbilder des DFB, dem Daniel Nitzkowski. Und die meisten Präsenztage werden sicherlich in Frankfurt absolviert werden, aber es wird sicherlich auch die Chance geben, an anderen Standorten mal über Themen zu sprechen.
Dann schauen wir einmal noch über den April 2022 hinaus. Was sind dann die Ziele von Julius ohne Sorge? Mit dem Rüstzeug in der Tasche.
Zuerst mal mich in diesem Programm dann auch persönlich weiterzuentwickeln, vor allem dann auch in einem Austausch mit den anderen Kommilitonen, andere Ansätze zu finden. Und diese dann zu diskutieren. Ich glaube, dieser inhaltliche Diskurs ist das, was den größten Mehrwert für einen selbst bringt, weil man ja schon dann auch seinen eigenen Ansatz hat und man hat eine gewisse Vorstellung, wie man Dinge entscheiden würde, wie man Dinge handhaben würde. Und man kriegt dort natürlich super Input dann auch von anderen Standorten, mit anderen Clubs, anderen Teilnehmern, die dann auch Dinge anders handhaben. Und ich glaube, in diesem Austausch kann man sich gut dann auch selbst weiterentwickeln und für sich sein eigenes Selbstverständnis dann entwickeln als Führungskraft. Und klar, der Weg für mich geht erstmal dahin, dass ich jetzt versuche, inhaltlich die Themen, die wir haben, und da gibt es ganz viele Themen, weil René hat das eben schon erwähnt, wir sind ein Teil der Lizenzligen, aber sind dort sicherlich noch nicht in den Strukturen so gefestigt, dass wir uns als etablierter Zweitligist nennen können. Und da gehört noch ganz viel mehr dazu, sei es Infrastruktur, sei es Personal und natürlich die Strukturen außerhalb der Lizenzspielerabteilung in den verschiedenen Bereichen wie Medizin, Athletik und so weiter, Ernährung. Und in diesen genannten Bereichen müssen wir uns natürlich zwangsläufig weiterentwickeln, wenn wir irgendwann diesen Gap dann auch verkürzen möchten. Und da will ich mich jetzt erstmal drauf fokussieren.
Und René Flägel, in welche Perspektive plant der Teammanager und was liegt bei dir 2022 im April an? Nehmen wir das Datum einfach mal als Marke.
Ich würde sagen, ihr habt ja schon jetzt im Verlauf des Podcasts häufiger Julius und meine Vergangenheit so ein bisschen miteinander verglichen. Und ich finde, Julius hat es mir ein bisschen vorgemacht und ist in gewisser Maßen da auch für mich ein Vorbild, dass ich sehe, welchen Weg er jetzt gegangen ist. Und auch das ist für mich jetzt, würde ich sagen, das nächste Ziel oder der nächste Step. Und gerade habe ich ein Ziel erreicht, auf das ich 3-4 Jahre hingearbeitet habe während meines Studiums und meiner Arbeit in der Agentur. Jetzt versuche ich bestmöglichst meine Erfahrungen zu sammeln, mich bestenfalls auch nochmal akademisch in die sportliche Richtung weiterzuentwickeln und ja dann möglicherweise im April 2022 ein bisschen an Julius' Stuhl zu sägen.
Komm. Das ist doch mal eine Aussage.
Vielleicht hat der dann auch schon einen anderen Stuhl gekriegt. Man weiß es nicht.
Ja.
Und der Kollege Stefan Alberti träumt von der Bundesliga bis dahin.
Und was heißt, ich meine,
ist dann gibt es neue Stühle für den VfL. Dann können die alle sägen, wie sie wollen. Dann gibt es eh neue Stühle.
So sieht's aus. In der Bundesliga ist das alles ganz anders.
Mit sägefesten Beinen. Ich würde sagen, es war ein erhellender Podcast. Wir sind absolut über die Nachspielzeit jetzt drüber. Es wird gleich wirklich abgepfiffen. Es war sehr interessant. Wir sagen vielen Dank fürs Gespräch und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Gibt's noch den Tipp, wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, wissen Sie eh, wo Sie uns finden. Aber es kann nicht schaden, das immer noch mal zu sagen. Das Brückengeflüster gibt's immer dienstags ab 18 Uhr auf notz.de, auf Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir wollen ganz kurz ein wenig Werbung in eigener Sache machen. Zum Jahresende planen wir eine besondere Ausgabe des Brückengeflüsters Kinderfragen der VfL antwortet. Aktuell sind wir noch in der Abstimmung mit dem VfL, wer uns zur Verfügung stehen kann. Sobald wir mehr wissen, erfahren Sie es natürlich auf notz.de, in der gedruckten Zeitung und natürlich auch hier im Brückengeflüster. Wir sagen für den Moment vielen Dank an unsere Gäste, Lizenzspielerleiter Julius Ohnesorge vom VfL Osnabrück und Teammanager René Flegel sowie an meinen Kollegen Stefan Alberti. Natürlich Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Vielen Dank.
Vielen Dank in die Runde. Macht's gut.
Ciao.